Ich möchte heute etwas sagen zu dem Thema Leid und Freud aus der Ewigkeitsperspektive. Leid und Freud aus der Ewigkeitsperspektive. Es gibt einen Vers aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes, der mich zu diesem Thema gebracht hat. Und dieser Vers lautet so: Ich halte dafür, schreibt Paulus, ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen im Verhältnis zu der Herrlichkeit, die sich an uns offenbaren wird. Den gleichen Gedanken äußert Paulus in einem Brief an die Gemeinde in Korinth. Hier spricht er von der schnell vorübergehenden, leichten Last unserer Trübsal und einer ewigen und über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit. Wir werden also erstens eingeladen, unser Leid ins Verhältnis zu setzen zu unserer Zukunftshoffnung. Paulus öffnet uns zweitens die Augen dafür, dass die Erfahrung einer unbeschreiblichen Freude vor uns liegt. Er spricht von Herrlichkeit und damit führe ich das Thema weiter, das ich das letzte Mal angesprochen habe. Herrlichkeit. Diese Freude ist Gottes Geschenk an uns. Sie wird an uns offenbart, wie Paulus schreibt. Und das ist mein dritter Punkt. Die Freude wird an uns offenbart. Und was in diesem einen Vers, den ich zitiert habe, nicht steht, was sich aber aus dem ganzen Zusammenhang des Briefes ergibt, ist ein vierter Gedanke. In der Hoffnung auf die künftige Herrlichkeit können wir dem gegenwärtigen Leid widerstehen. Es geht hier also nicht um einen billigen Trost für leidende Menschen, sondern um eine Gewissheit, die uns die Kraft zum Widerstand gegen alles Leid gibt. Das sind also vier Gedanken und ich möchte der Reihe nach darauf eingehen. Zunächst mal der Gedanke, wir können die gegenwärtigen Leiterfahrungen ins Verhältnis setzen zu unserer Zukunftshoffnung. Es ist grundsätzlich gut, wenn man sich nicht gefangen nehmen lässt von einer schmerzlichen Erfahrung und nicht so tut, als gäbe es außer ihr nichts anderes im Leben. Ich habe das vor vielen Jahren einmal erlebt, als ich nach einer großen beruflichen Enttäuschung zu Helmut kam. Nächtelang konnte ich damals kaum schlafen und ich habe an mir und meinen beruflichen Fähigkeiten gezweifelt. Ich habe mich mit der Situation Hiobs verglichen, war völlig fixiert auf das eigene Leid. Und Helmut hat mir damals in seiner unnachahmlichen Nüchternheit den Kopf gewaschen und mir gesagt, dass ich sehr weit von der Situation Hiobs entfernt sei, und damit hat er auch recht. Helmut hat meine augenblickliche, schmerzliche Erfahrung ins Verhältnis gesetzt zu meiner sonstigen Erfahrung und zu meinen Möglichkeiten. Und siehe da, mein Problem war plötzlich nicht mehr riesengroß, sondern erhielt eine ganz normale menschliche Dimension. Es hilft uns, wenn wir eigene, leidvolle Erfahrungen einordnen in den ganzen Lebenszusammenhang, der eine Ewigkeitsperspektive hat, und darauf komme ich zurück. Es hilft uns, wenn wir die eigene leidvolle Erfahrung einordnen in eine Ewigkeitsperspektive. Dann versinken wir nicht in Trauer, Selbstmitleid und Weltschmerz, sondern können vernünftig damit umgehen, mit diesem Leid. Erfahrungen ins Verhältnis setzen, das hilft immer. Und das gilt für kleine wie große, für eigene wie fremde Erfahrungen von Leid. Für Zahnschmerzen, eine Krebsdiagnose, den Verlust eines Angehörigen, die Ablehnung meiner Bewerbung, die Pandemie, die Kriegsgefahr, die droht im Osten Europas, der weltweite Flüchtlingsstrom und so weiter. Nicht nur ums persönliche Leiden geht es Paulus. Er spricht vom Leiden der ganzen Schöpfung. Und in dem Kapitel, das ich erwähnt habe, steht alles Geschaffene seufzt und ängstigt sich. Leiden oder ihre Todesverfalltheit ist der Grundzug der ganzen Schöpfung. Wir sind ein Teil von ihr. Das persönliche Leid verbindet uns mit allem Geschaffenen. Und wenn wir keine Zukunftsperspektive, keine Ewigkeitsperspektive haben, dann versinken wir sehr leicht im Leid. Vor einiger Zeit habe ich gelesen, dass es eine Befragung durchgeführt hat in Deutschland, also die Stimmung der Deutschen ist erfragt worden und es hat sich gezeigt, es gibt eine Grundstimmung der Gereiztheit, der Aggressivität, der Schwermut. Und viele Leute sagen, das hängt damit zusammen, dass man nicht weiß, wie es mit dieser Pandemie weitergeht. Man kann kein Ende absehen. Man hat keine Perspektive. Man hat keine Zukunftsperspektive. Und wenn man keine Zukunftsperspektive hat, wenn man das Ende nicht absehen kann, dann stellt sich sehr leicht Gereiztheit ein. Schwermut, Depression, Aggressivität. Wenn wir aber unser Leid, das eigene Leid, das Leid dieser Welt, ins Verhältnis setzen zu unserer Zukunft, ja, dann wird es anders. Und wir haben eine Zukunft. Eine Zukunft nicht nur im chronologischen Sinne, sondern auch in einem qualitativen Sinne. Sie wird geprägt sein von Gottes Barmherzigkeit. Und im Vergleich zu einer Zukunft, in der Gottes Barmherzigkeit siegen wird, fallen die Leiden der jetzigen Zeit wirklich nicht ins Gewicht. Denn was wir erleben werden, ist herrlich. Und das bringt mich zu meinem zweiten Gedanken. Vor uns liegt die Erfahrung unbeschreiblicher Freude. Damit will ich umschreiben, was wir mit Herrlichkeit meinen können. Einem Wort, das in unserer Alltagssprache kaum mehr vorkommt. Wir scheuen uns, einen solchen Superlativ in den Mund zu nehmen. Herrlichkeit will ich umschreiben mit grenzenloser, unbeschreiblicher Freude. Diese grenzenlose, unbeschreibliche, herrliche Freude überwindet Trauer, Schmerz, Zweifel, Resignation, Angst, Langeweile und Hoffnungslosigkeit. Kurzum alles, was der Freude im Wege stehen könnte. Grenzenlose Freude, das ist die Erfahrung von Herrlichkeit. Manchmal bekommen Menschen einen Vorgeschmack von solcher Freude. Der Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal, der im 17. Jahrhundert gelebt hat, war ein solcher Mensch. In der Nacht vom 23. zum 24. November 1654 hatte er ein Erlebnis, das ihm die Sprache verschlug. Er konnte nur noch stammeln und schrieb in ein Gedenkblatt, sein berühmtes Memorial, über dieses Erlebnis folgende Worte. Feuer, Freude, 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 Freudentränen, Gewissheit, Freude, Frieden. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und der Gelehrten, ewige Freude für einen Tag der Mühe auf Erden. Was Pascal erlebt hat, steht wohl auf der gleichen Ebene wie eine Erfahrung, von der Paulus berichtet. Ich kenne keinen Menschen, so schreibt er, ich kenne einen Menschen, ob er im Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es, der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Lesen wir im Korintherbrief, im 12. Kapitel. Paulus scheut sich offensichtlich eine ganz ungewöhnliche Erfahrung als seine eigene zu beschreiben. Diese Erfahrung ist so überwältigend, dass er gar keine Worte dafür findet. Er will sich dieser Erfahrung rühmen und das heißt, sie ist für ihn ungleich wichtiger als alle eigenen Leiterfahrungen. Und davon gab es in seinem Leben mehr als genug. Aufgenommen zu sein in Gottes Reich erfüllt ihn mit einer grenzenlosen Freude. Sie überwältigt ihn und sie bedeutet ihm unendlich viel mehr als alle Leiden, die er erlebt hat. Diese Leiden fallen für ihn wirklich nicht ins Gewicht im Verhältnis zu der Herrlichkeit, die an ihm offenbar werden wird. Auch Blaise Pascal setzt seine eigenen Leiden ins Verhältnis zu der Freude, an der ihn der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht der Gott der Philosophen, teilnehmen lässt. Pascal hat sein Leben lang unter schweren Krankheiten gelitten. In seinen letzten Lebensjahren konnte er kaum mehr gehen. Doch auf seinem Gedenkblatt lesen wir: ewige Freude für einen Tag der Mühe auf Erden. Die Herrlichkeit, die an ihm offenbar werden wird und von der er in dieser Nacht vom 23. zum 24. November einen Vorgeschmack erhalten hat, das war für ihn ungleich mehr, es war ungleich größer und prägender als die täglichen Schmerzen es waren, die er zu erdulden hatte. Ich selber habe ich noch nie Erfahrungen gemacht, die mit denen von Pascal oder Paulus vergleichbar wären. Und vermutlich gilt es auch für euch. Was bedeutet das für mich, die künftige Herrlichkeit, zu der ich eigenes und fremdes Leid ins Verhältnis setzen kann? Ich will es mit einer Szene beschreiben, die am Ende des Johannesevangeliums steht, im 20. Kapitel. Und ich will mich in diese Szene hineinversetzen. Es wird hier berichtet, wie Jesus zu den Jüngern tritt und dem Thomas begegnet. Ich mache dieses Gedankenexperiment und versetze mich hinein in diese Szene. Jesus kommt und begegnet mir. Und dann werde ich es einmal erleben, dass Jesus mir gegenüber tritt, sichtbar, erlebbar, und dass ich in der gleichen Weise leben werde, mit der Gotteskraft, die Jesus vom Tode auferweckt hat, wird er auch mich auferwecken. Ich werde also leben. Und er kennt meine Zweifel. Jesus kennt meine Zweifel. So wie er die Zweifel von Thomas kannte. Ich werde dann überwältigt sein von seiner Nähe und wie Thomas stammeln: mein Herr und mein Gott. Ich werde keine Fragen mehr haben und keine Zweifel. Sein Friedensgruß, Friede sei mit euch, wird alle Konflikte zum Schweigen bringen, die ich an mir herumgetragen habe. In seiner Nähe wird jedes Leid verblassen, das ich erlitten habe. Alle Anspannung, jede Verkrampfung wird sich lösen. Mich wird eine unendliche Freude durchströmen. Und die Gewissheit, endlich zu Hause zu sein. Diese Erfahrung unendlicher Freude werde ich dann machen, wenn ich den letzten Atemzug getan habe. Das erwarte ich. Das ist die Herrlichkeit, die alles aufwiegen wird, was mich in diesem Leben umgetrieben hat, geängstigt hat, in Zweifel versetzt und geschmerzt hat. Und diese Herrlichkeit wird an mir, wie an allen, die mit Jesus verbunden sind, offenbart werden. Und das ist ein dritter Gedanke. Eine Offenbarung können wir nicht machen. Sie geschieht, weil Gott es will. Wie und wann es geschieht, ist seine Sache. Er wird die Decke wegreißen, die uns den Blick auf sein Reich verdeckt. Er wird zum Vorschein bringen, was jetzt schon in verborgener Weise unser Leben auszeichnet, dass wir seine Kinder sind, dass sein Geist in uns wohnt. Es ist derselbe Geist, der Jesus vom Tod auferweckt hat, der Paulus auf seinen Missionsreisen geführt hat, der Dietrich Bonhoeffer den Mut zum Widerstand gegen eine verbrecherische Ideologie gegeben hat und der uns hilft, Gottes Wort zu verstehen und Gott zu vertrauen. Es wird offenbar werden, wer wir in Wirklichkeit sind, Gefäße seines Geistes. Wenn deren irdene Gestalt zerbrochen ist, wird der Inhalt in reiner Form sichtbar werden. Paulus vergleicht ja uns mit irdenen Gefäßen, die den Schatz der überragenden Kraft Gottes in sich bergen. Die vergängliche irdene Gestalt unseres Lebens wird einmal verrotten, aber sein Geist, der in uns lebt, der wird uns transformieren in ein neues Sein, ein neues Leben. Und das ist die Offenbarung, die in uns geschieht. Und weil dieser Geist Gottes, der uns transformieren wird in ein neues Sein, ein neues Leben, auch jetzt schon in uns wirksam ist, deswegen spüren wir auch jetzt schon hin und wieder einen Abglanz, oder sehen wir einen Abglanz von dieser grenzenlosen Freude, die einmal geschehen wird. Weil wir darauf hoffen, können wir dem gegenwärtigen Leid widerstehen, und das ist mein vierter Gedanke. Weil wir hoffen auf die künftige Herrlichkeit, die jetzt schon zeichenhaft sichtbar wird, spürbar wird, wenn wir darauf hoffen, können wir dem gegenwärtigen Leid widerstehen. Wer keine Zukunftsperspektive hat, erliegt den Widrigkeiten des Lebens. Er wird erschlagen von der Wucht des Leids, das ihn umgibt und das er auch selbst zu spüren bekommt. Viele versuchten natürlich, sich gegen das Leid der Welt zu immunisieren. Massenarmut, Flüchtlingselend, Klimawandel und so weiter. Man kann sagen, das ist nicht mein Problem. In meinem privaten Schneckenhaus kommt das nicht vor. Und hier lebe ich ganz bequem. Das ist eine Lebensstrategie, die wohl die meisten wählen, deren Zukunftserwartung auf wenige Jahre, bestenfalls auf die Spanne ihrer eigenen Lebenszeit begrenzt ist. Aber genau diese Lebenseinstellung verhindert, dass das Nötige und menschlich Mögliche gegen alle diese Probleme unternommen wird. Wer ohne Ewigkeitsperspektive mit dem Leid der Welt konfrontiert wird und ohne diese Perspektive selbst leidet, muss resignieren. Er wird gelähmt und unfähig, um das zu tun, was Menschen gegen alles Leid dieser Welt tun können. Ohne Hoffnung kann man dem Leid nicht widerstehen. Aber mit der Hoffnung auf das Offenbarwerden der künftigen Herrlichkeit wächst der Widerstandswille. Das sind nun einige Gedanken zu dem Wort von Paulus in seinem Brief an die römische Gemeinde. Paulus fordert uns auf, unsere leidvollen Erfahrungen ins Verhältnis zu setzen zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Sie wird bei uns eine unbeschreibliche Freude auslösen. Diese herrliche Freude wird an uns offenbart werden. Das heißt, Gott wird sie uns schenken. Wir können sie nicht selbst erzeugen. In der Hoffnung auf diese herrliche Freude können wir dem Leid widerstehen, das wir selbst erfahren und das uns umgibt. Gott sei Dank, dass er uns diese Zukunftshoffnung gibt. Amen.